Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
Herzlich willkommen zur 27. Folge Gin Talk. Der Hermann grinst schon wieder, da sagt er mal, ich bin viel zu laut. Müsst ihr jetzt mal durch. Ich hoffe, ihr könnt mich aber alle gut verstehen. Wir haben heute zu Gast nichts zum Thema Gin, aber zum Thema Gin Tonic. Oder? Das ist mal, glaube ich, eine neue Folge. Wir hatten das versprochen am Anfang, dass wir gesagt haben, wir machen nicht nur Gin, sondern kümmern uns auch um andere Themen. Heute Schweppes da, der Gin-Ambassador für das Thema Schweppes von Schweppes halt für die Dachregion, hat ein ganz tolles Interview abgegeben mit ein paar tollen Insights. Freut euch da schon mal drauf. Dann haben wir heute, hat der Hermann hier aus meinem Gin-Regal was ausgesucht.
Genau, also ich habe heute den Windspiel Premium 3 Gin mal rausgeholt. Ich kenne ihn selber noch nicht, bin deswegen sehr gespannt aufs Tasting.
Ja, dann lassen wir uns den gleich mal schmecken. Ich kenne den halt auch nur aus vielen Erzählungen. Alle reden davon, der soll gut sein. Mal schauen, wie der Gin gleich ankommt. Dann haben wir die Gin News noch und wären dann auch schon für heute durch, ne?
Genau, so sieht's aus.
Alles klar, dann freut euch auf Schweppes. Herzlich willkommen heute Steffen Zimmermann, Brand Ambassador von Schweppes. Steffen, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was hast du so gemacht? Was können wir uns unter dir vorstellen?
Du, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Steffen Zimmermann, mein Alter verrate ich an dieser Stelle nicht, aber aus meiner Historie kann der ein oder andere bestimmt ein wenig schlussfolgern. Ich lebe in Berlin, habe da mein ganzes Leben verbracht, bin so ein klassischer Gastronomie-Quereinsteiger, habe so, und da geht's los, habe so 98 meine ersten Drinks gemixt, meine ersten Bar-Erfahrungen gemacht und bin seitdem eigentlich so in der schon nationalen Bar-Szene. Also habe in Berlin eigentlich in jedem denkbaren Gastronomiekonzept von Club, Cocktailbar, Rock-Eckkneipe bis High-End-Cocktail-Mixology-Bar eigentlich auch überall gearbeitet. Habe 2002 mit dem David Wiedemann hier in Berlin eine Barschule gegründet. Habe dann lange für verschiedene Marken so als Kreativ-Barkeeper gearbeitet. Und habe dann 2010 mit einem sehr guten Freund von mir, dem Per Kussmark, hier in Berlin eine Bar eröffnet. Der hatte schon ein Restaurant nebendran, das La Raclette. Wir haben die Bar Raclette gemacht, so 6 Jahre lang französische Lebensart, Drinks, unfassbar viele Gin Tonics. Und dann hat das aus verschiedensten Gründen alles geendet und dann ging meine Karriere als Brand Ambassador los. Ich habe dann 3 Jahre für eine holländische Gin-Marke, Rutte Gin, als 2 Jahre als nationaler Brand Ambassador, 1 Jahr dann als globaler Brand Ambassador gearbeitet und bin dann jetzt seit 2019 bin ich bei Schweppes gelandet.
Also das und, ist so du hast aber Schweppes eine besondere Rolle, zusammen mit einem Kollegen, glaube ich, Brand Ambassador. Was macht man denn als Brand Ambassador für Schweppes?
Du, also prinzipiell ist es natürlich auch, Brand Ambassador ist ja, also in der Übersetzung wäre es wahrscheinlich so der Markenbotschafter. Und im Marketing Deutsch sagt man, Brand Ambassadore sind für die Emotionalisierung der Marke zuständig. Das heißt so, wir machen die Witze und geben das Geld aus, was der Vertrieb hart verdient. Nein, aber letztendlich sind wir so ein bisschen die Bindeglieder zwischen Marketing, Sales und so den Top-Gastronomen in diesem Land und machen viel Roundtables, Workshops, Events, viel Social Media natürlich heutzutage. Und wie gesagt, als ich das erste Mal davon gehört habe, Brand Ambassador, dachte ich so, ja, das sind doch die Typen, die einfach nur rumreisen, in den schönsten Bars abhängen und fassbar viele Spesen machen. Und ich mache das jetzt mittlerweile auch schon 6 Jahre und kann dir sagen, eigentlich ist es ganz genau so. Nein, es ist ein großartiger, spannender Job auf jeden Fall.
Okay, dann der Grund, warum du heute hier bist. Ich wollte, dass wir uns in unserem Kanal nicht nur mit den Gins beschäftigen, sondern Es gehört zum Gin sozusagen untrennbar dazu, das Tonic Water. Und eines der ältesten ist sicherlich Schweppes. Ich glaube, sie haben es erfunden. Kannst du gleich da noch was zu sagen? Und gleichzeitig ist das so eine Hassliebe. Ich kenne Schweppes aus Blindverkostungen, wo Leute sagen, wow, ja, das ist das, was ich mir vorstelle. Und ich kenne Schweppes so aus den Gesprächen mit den Gin-Liebhabern, die sagen, naja, das ist doch das Supermarkt-Zeug. Und jetzt darfst du als Brand-Ambassador sozusagen ein bisschen Aufklärung mitbetreiben. Woher kommt denn das so ein bisschen, begegnet dir das heute noch, dass Schweppes so ein bisschen eher abgetan wird? Auf der anderen Seite aber qualitativ zu einem der besten Tonic Water gehört.
Boah, ja, das, wie gesagt, also die Geschichte verstehe ich natürlich, verstehe ich sehr, weil ich ja auch diese ganze Entwicklung von so diesem, vom Wodka Red Bull zum Gin Tonic als der beliebteste Longdrink irgendwie auch begleitet habe. Als ich 98 angefangen habe, hatten wir halt, ich glaube, lass mich lügen, 5 Gins in der Bar und damit waren wir schon irgendwie eine gut sortierte Gin-Bar, aber dafür hatten wir, glaube ich, 20 verschiedene Wodkas. Also diese ganze Gin-Nummer ging ja los und natürlich gab es genau ein Tonic, eine Marke mit Tonic Water und das war Schweppes und das ist halt... Schweppes gibt es halt so seit den 1960ern in Deutschland und war halt über Jahrzehnte lang wirklich die einzige Bitterlimonade auf dem Markt und damit natürlich sehr weit verbreitet. Aber wie es so oft ist, ist so das, was der Mainstream ist und was es überall gibt, ist dann ja oft, gilt dann ja als qualitativ jetzt nicht zwingend hochwertig oder nicht als in unserer Szene redet man ja auch dann oft von Premium. Und Schweppes ist halt so das Tonic, was halt immer da war und was es halt schon immer gab. Aber ja, auch dafür gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Gründe. Aber wie gesagt, da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen länger ausholen und sich auch erst einfach mal so ein bisschen die Entwicklungen angucken. Was ist denn passiert und warum sind andere Tonics denn gefühlt die besseren?
Aber warum sind sie das denn gefühlt? Also weil wir müssen, glaube ich, unterscheiden ganz stark zwischen, also zumindest für dieses Interview jetzt, zwischen dem gefühlt Besseren und den wahrhaftig Besseren. Lass uns mal über das gefühlt erst reden und danach können wir ja mal über die wahrhaftig Bessere reden.
Das ist eine sehr gute Reihenfolge, die macht, glaube ich, auch Sinn. Und das ist was, womit ich mich auch wirklich sehr intensiv in meinem Job mittlerweile beschäftige. Also vielleicht erstmal das Gefühlte. Wie gesagt, so Gin Tonic war ja immer so der Bartender's Choice und auch in meiner ganzen Barkarriere war immer so der Feierabenddrink war ein Bier oder ein Gin Tonic. Und irgendwann kam ja so dieser Wodka-Hype war langsam zu Ende und alle haben so nach dem nächsten Ding gesucht und dann kam so eine blaue Flasche auf den Markt, die irgendwie so das Gin-Game das erste Mal verändert hat. Dann kam die nächste Gin-Flasche auf den Markt, die auf einmal sehr exotisch mit Rosenwasser und Gurkenessenzen gearbeitet hat. Und jetzt sind wir irgendwie, glaube ich, so Ende der 2010er dann angelangt. Da kamen auf einmal andere Tonics auf den Markt. Da kam eine mittlerweile sehr populäre Berliner Marke, wo ich natürlich auch so diesen ganzen Anfang hier in Berlin live miterlebt habe und auch, wie die auch nicht zu Unrecht sehr schnell sehr groß geworden sind. Und auch mit der wachsenden Vielfalt der Gins ist natürlich, bist du mit einem Tonic einfach nicht mehr klargekommen. Also spätestens ab 2010 ging dann ja wirklich so dieser große Gin-Boom los und auf einmal gab es Gin mit 1000 verschiedenen Aromen, da wurden dann Fichtennadeln destilliert und so weiter, also kennt man ja. Und da kommt man natürlich mit so einem klassischen Tonic nicht mehr durch. Und dann sind andere Marken einfach dazugekommen, die, und man muss ja auch sagen, dass so gerade Marketing so diese ganze Trinkwelt auch sehr geprägt hat, gerade in den letzten 10 Jahren. Und da muss man einfach sagen, die sind halt auch so in diesem Social-Media-Zeitalter aufgewachsen. Die haben einfach ein super Marketing von Anfang an gehabt. Das heißt, so der Eindruck, da ist was Neues, die Bartender hatten Bock da drauf, weil die Companies auch mit sehr viel Geld in den Markt reingegangen sind und vor allen Dingen so auf die Top-Bartender gegangen sind. Die haben unfassbar tolle Events gemacht, die haben ihre Marke sehr, sehr gut präsentiert. Das heißt, eine Zeit lang war dann so in diesen Top-Bars auf einmal diese neuen Tonics da und das hat sicherlich auch ganz stark dazu beigebracht, zu diesem Gefühl. Und es waren vor allen Dingen auch ganz viele Marken, die es am Anfang nur in Bars gab und nicht im Supermarkt. Und so der Standard Schweppes war halt in jedem Supermarkt. Aber diese coolen, hippen, neuen Marken waren einfach schwieriger verfügbar und dadurch wirkten sie natürlich auch viel exklusiver. Und das hat einfach so dieses Gefühl, das Neue ist dann ja oft das Bessere. Die waren dann ein bisschen teurer. Das war dann, da gab's ja viele Player, die eine Zeit lang da waren und ein Großteil davon ist ja auch schon wieder weg. Und aber viele sind noch da und auch gar nicht so unrecht.
Ja, bitte. Aber der Markt teilt sich doch eigentlich neben all den vielen besonderen Tonic-Watern, sage ich jetzt mal, doch eigentlich in Deutschland zumindest unter drei großen Playern auf, oder? Ist das eine falsche Wahrnehmung von mir?
Nein, mittlerweile muss man ganz klar sagen, das ist der Markt, das ist die Gastronomie, viele Marken sind wirklich wieder verschwunden. Es gibt natürlich immer ein paar Exoten. Aber im Wesentlichen sieht man Schweppes, sieht man Thomas Henry, sieht man Fevertree. Also das sind eigentlich so die ich auch auf meinen vielen Reisen in vielen Bars einfach gerade erlebe und alles andere. Es gibt natürlich auch noch andere Marken, aber die fallen nicht so ins Gewicht und sind jetzt auch gar nicht so präsent in ihrer Arbeit.
Also das ist vom Gefühl her verstehe ich das. Also das Neue kommt dazu, das Neue ist hipper sozusagen, das andere gibt es halt schon im Supermarkt. Mittlerweile gibt es aber, glaube ich, zumindest Fevertree in ganz, ganz vielen Supermärkten, Thomas Henry in ausgesuchteren sozusagen. Also ist dieser Unterschied ja eigentlich auch schon so ein bisschen eigentlich zu vernachlässigen, ne? Also aus heutiger Sicht. Die Frage oder das, was mich immer am meisten beschäftigt hat, war, ich bin ein schon sehr, sehr viele Jahre ein begeisterter Gin Tonic Trinker, auch zu der Wodka-Zeit. Wodka hat mich damals nicht so gepackt. Da war für mich eigentlich immer klar, da gehört so ein Schweppes rein. Und zwar habe ich auch da schon bei den ersten immer wieder Sachen ausprobiert und ich bin jemand, der sehr gerne klassische Gin trinkt, also nicht die ganz besonderen, wie hast du es gerade gesagt, die nach Rose und Gurke schmecken, sondern eher die Wacholder-lastig sind, Zitruslastig sind und die verlangen sozusagen nach einem klassischen Tonic-Wasser. Und da war mir lange nicht klar, warum denn Schweppes, weil viele natürlich gesagt haben, ach guck mal hier, das ist doch viel cooler und mit den Gründen, die du gerade genannt hast, fürs Marketing angestachelt und in der einen oder anderen Gin-Verkostung, die ich dann gemacht habe, war dann immer Schweppes das, was man am Ende des Tages sagt, oh, das ist doch viel intensiver. Ne? Und was ich so gesehen habe als Laie, war, dass Schweppes einfach viel länger sprudelt wie die anderen. Das heißt, also als Laie, da ist anscheinend irgendwie entweder feinperligeres oder anderes Kohlensäure drin oder wie auch immer ist das der Unterschied zwischen Sekt und Champagner. Ich kann es dir gar nicht genau erklären, aber Säure ist ja ein Geschmacksträger und passt halt zu diesen typischen zitruslastigen, Wacholder zitruslastigen Gins ganz gut. Und da waren immer alle erstaunt, wie gut denn doch Schweppes eigentlich ist. Gibt es da ein Geheimnis, was Schweppes hat oder einen Vorsprung gegenüber den anderen?
Du, also ich meine, der Vorsprung kommt sicherlich einmal aus der Historie. Ich meine, Schweppes hat halt mit einem Soda angefangen und das vor über 200 Jahren. Das heißt, seitdem beschäftigt sich die Marke Schweppes mit Kohlensäure. Und Kohlensäure ist natürlich essentiell aus meiner Sicht für einen guten Drink. Warum? Weil die Kohlensäure transportiert den Geschmack. Geschmack funktioniert zu 80% über Geruch und die Kohlensäure holt die Aromen aus dem Drink und bringt sie mit den Bubbles in deine Nase. Das heißt, so schmeckst du intensiver. Das heißt, wenn die Kohlensäure stabil und lange ist, hast du auch sehr lange dieses gleiche Geschmackserlebnis. Das ist, glaube ich, so mal die eine Sache. Warum das so ist, dazu können wir gleich noch ein bisschen fachsimpeln. Das andere ist, warum Schweppes, glaube ich, gerade mit klassischen Gins in diesen Blind-Tastings immer unter die Top 3 geht, oder was heißt immer, aber meistens, und auch das ist auch das, was ich halt erlebt habe, weil ich natürlich auch viel Skepsis entgegenkomme und dann sage, ja, verstehe ich alles, lass es uns mal in einem Blindtasting probieren und lass uns dann nochmal neu sprechen. Ich meine, wie gesagt, Schwepp ist gerade, was ich erzählt habe, ich habe 98 angefangen, 5 Gins, alles, diese Klassiker, starke Wacholdernote, alle relativ auch intensiv im Alkohol, also kräftige Zitrus-Wacholder-Gins und Schwepps natürlich mit einer starken Zitrusnote, einer sehr intensiven Chininengeschichte und auch viel Kohlensäure. Das war halt so das Klassische und es war halt auch bis dann halt, sagen wir, in den Anfang 2000er, so diese neuen, ich nenne sie mal, oder wie man sie ja so nennt, New Western Gins kam. Das heißt, wir reden hier gerade von 1960 bis 2010, wir reden über 50 Jahre, die eigentlich über eine Idee von Gin Tonic geprägt wurde. Wacholder, Zitrus, Chinin, viel Kohlensäure, das war Gin Tonic. So haben wir in Deutschland Gin Tonic gelernt. Das heißt, das ist so, deshalb müsste aus meiner Sicht müsste auch jeder Gin, der neu auf den Markt kommt, müsste erstmal gucken, wie funktioniert er mit Schwepps, weil das ist so die Grundidee und das ist auch, wenn wir natürlich in den Metropolen sind, andere Tonic Water irgendwie auch sehr spannend und so, aber wenn wir mal über die Fläche von Deutschland gehen, dann ist Schwepps halt eigentlich überall da. Also, und wenn du als Gin national Erfolg haben willst, dann musst du mit Schwepps funktionieren, also meine Sicht. Und nicht nur, weil ich unfassbar viel Geld von denen bekomme. Total.
Nee, das ist eine total interessante Sicht. Ich habe halt ja auch mit einem Freund von mir einen Gin auf den Markt gebracht vor ein paar Jahren. Und da hatte ich genau denselben Satz gesagt, der erstmal für Stirnrunzeln gesorgt hat. Also, naja, wenn der funktionieren soll, dann muss der halt auch mit Schweppes funktionieren. Weil das hat erstmal jeder, das kann jeder bekommen. Und wenn das nicht funktioniert, hat man einen Fehler gemacht. Und da war erstmal so, wie mit Schweppes. Erstmal muss doch der Gin funktionieren. Ja klar, hey, der Gin muss gut sein, der muss auch pur schmecken, aber was nützt mir das Ganze? Die Genießer, die den Gin nachher in pur trinken werden, sind so viel weniger wie die in Form eines Gin Tonic nachher trinken werden. Und deswegen musste ich gerade schmunzeln, als du das gesagt hast. Also ich kann dem nur zupflichten. Okay, jetzt wolltest du gerade sagen, du kannst noch mal so später auf das Thema fachsimpeln, warum ist denn das mit der Kohlensäure so? Kannst du noch mal so ein bisschen was erzählen, woher das kommt?
Auf jeden Fall, ja, also natürlich, also ich meine, wie gesagt, Kohlensäure ist essentiell und natürlich frage ich mich auch, warum andere Marken das teilweise nicht so machen, ob das denen nicht so wichtig ist, ob die einfach eine andere Idee haben. Wie gesagt, es geht ja gar nicht darum, dass ich andere Marken schlecht finde. Es ist am Ende immer Geschmackssache. Aber ich finde so, den Geschmack, man sollte halt jedem eine faire Chance geben. Und die Kohlensäure ist, wie gesagt, einmal ist es natürlich eine Expertise, die aus über 200 Jahre Geschichte kommt, aber wenn wir jetzt mal so konkret auf die Flaschen gehen oder warum wir mehr, also es liegt natürlich, also wie bringst, es geht ja darum, Kohlensäure, wie bringe ich die in die Flasche? Was kann die Flasche, was muss die Flasche können? Wir kennen ja, jeder hat mittlerweile zu Hause ja so einen Soda-Stream und da genau da ist das Prinzip, man haut die Kohlensäure schnell in eine Flüssigkeit rein bei Zimmertemperatur und jeder, der das kennt, der gießt es sich ein und nach irgendwie einer Minute schmeckt es wie eingeschlafene Füße. Das heißt, irgendwie, was ist wichtig? Es ist die Geschwindigkeit ist wichtig, wie ich Kohlensäure in Flüssigkeiten bringe. Die Temperatur ist wichtig. Langsam, niedrige Temperatur. Das ist so das Grund, die grundphysikalischen Prinzipien. Und ein anderer großer Vorteil, den wir halt haben, ist unsere Flaschenform. Wir haben nicht diesen klassischen dünnen Flaschenhals, sondern wir haben so diese konisch zulaufende Flasche und wir haben ein relativ dickes Glas. Das heißt, wir können einfach mehr Druck in diese Flaschen geben, ohne dass die uns irgendwie aufplatzen, dass die brechen. Und auch das ist halt irgendwie, da sind die Flaschen dann natürlich im Einkauf quasi teurer, aber können halt das leisten, was wir halt wollen. Und das war bei Schwepps halt schon, es ging halt immer die Grundidee von auch dem Jakob Schweppe, der ist ja geboren in der Nähe von Kassel, war, wie bringe ich Kohlensäure in die Flasche? Und das ist halt auch so das, worum es bei uns geht. Natürlich geht es auch um Geschmack, aber Kohlensäure ist für mich halt in diesem ganzen Gin-Tonic-Game einfach ein sehr entscheidender Faktor für einen guten Drink.
Ja, ist ja, Kohlensäure ist ja damit ja auch Geschmacksträger ja auch, ne? Ich finde das ja total gut, dass du noch die Flaschenform nochmal angesprochen hast, denn wir wissen noch nicht, ob ich das veröffentlichen darf. Ich habe noch ein Interview geführt in den letzten Tagen mit einer Firma, die sich damit auseinandersetzt, sozusagen den Kohlensäuregehalt in Getränken zu messen, und es war ein total interessantes Interview mit denen, aber ich warte noch auf die Freigabe, und die meinten auch sofort, naja, hey, Schwepp ist jetzt auch so viel leichter wegen der Flaschenform, ne? Deswegen, es war so ein bisschen...
Dann cool, freue ich mich sehr auf die Veröffentlichung. Sag mir Bescheid, ich höre es mir sofort an.
Naja, ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Er hat ein paar Aussagen getroffen, die in dem Interview, glaube ich, er weiß nicht, ob er das alles so sagen darf, was an Erkenntnissen über Kohlensäure dabei herausgekommen ist. Weil die natürlich für alle großen Hersteller arbeiten, ne? Das ist ganz interessant. Jetzt. Okay, dann habe ich das verstanden. Jetzt noch mal eine Frage auch zu dir aus deiner Erfahrung. Wenn wir in der Barszene von dem Premium Tonic Water sprechen, wie geht das zusammen, der Unterschied zwischen einem Tonic Wasser aus der Flasche, also aus der Glasflasche, oder aus der PET-Flasche? Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Weil da ist doch ein...
Also tatsächlich in dem Kohlensäuregehalt, und das war auch so, was ich mich oft gefragt habe, aber natürlich haben wir auch gerade, wenn wir über Events reden, ist Schwepps in der PET-Flasche ist natürlich auch sehr verbreitet, oder prinzipiell. Da ist es, glaube ich, eher so, wenn man die frisch aufmacht, ist es, finde ich, den Unterschied gar nicht so dramatisch, wenn die Temperatur zu allem stimmt. Bei der PET ist halt in der Regel Literware. Das heißt, das Ding ist erstmal offen, und dann kann man es natürlich auch wieder zumachen und wieder aufmachen, aber dir geht halt jedes Mal Kohlensäure verloren. Also ich glaube, dass es im ersten Moment gar nicht so dramatisch ist oder auch gar nicht so wirklich spürbar, aber je länger die Flasche offen ist, und da rede ich halt auch jetzt nicht von irgendwie Tagen, sondern ich rede auch über den Lauf eines Abends, also 2 Stunden später ist die Kohlensäure in der Flasche. Wenn ich wirklich viel Gin Tonics rausgebe, wie in irgendwelchen Clubs zur Primetime, dann ist PET jetzt, ist egal, sozusagen, wenn wir über Kohlensäure reden, gar nicht viel schlechter. Aber man muss ja auch sagen, dass gerade alle, nicht nur wir, sondern auch alle unsere Mitbewerber, auch klar auf Glasflaschen wechseln, weil das natürlich auch geschmacklich wird, ist es ja auch ein Thema. Du willst ja eigentlich kein Plastik in deinem Drink haben. Deshalb hat ja auch keiner mehr einen Strohhalm in seinem Gin Tonic, zum Glück. Ja. Unter anderem. Okay. Aber ja, wie gesagt, ja, bitte.
Das deckt sich auch so ein bisschen mit meiner Erfahrung einfach, dass, also wenn du an einem Abend das einfach leer machst, schnell durch, und wenn du dann 3-4 Flaschen durchkriegst, dann ist es einfach wurscht. Aber wenn du in einer Bar bist, in der durchaus höchst selten der Gin Tonic getrunken wird, dann würde ich immer auf die kleine Flasche bestehen, weil das doch schon sehr viel kaputt machen kann, wenn das Ding da 2 Tage in der PET-Flasche angebrochen sozusagen gestanden hat. Was kannst du uns noch für Tipps geben? Ja. Was kannst du uns noch Tipps? Für Tipps geben zur Lagerung von Schweppes? Ich jetzt sage, ich möchte hin und wieder mal meinen Gin Tonic den Sommer über, der jetzt ja gerade anfängt, genießen, lagere ich den kalt, gieße ich den nur mit Eiswürfeln über? Gibt es da Unterschiede? Was kannst du uns dazu erzählen?
Also prinzipiell ist es natürlich, Temperaturschwankungen sind nie gut für einen Drink. Ein Drink sollte kalt sein. Viel Eis ist das Geheimnis für jeden guten Drink. Man kennt es ja so damals in der Bar, ja, macht man nur 2 Eiswürfel rein, in der Annahme, dass man dann mehr Getränk bekommt. Das Problem ist, wenig Eis heißt, der Drink wird schnell warm, das Eis schmilzt, der Drink verwässert, ich verliere wirklich Geschmack. Also, Prinzipiell ist es wichtig, jetzt auch allgemein Filler dunkel und kalt zu lagern, weil wirklich Temperatur und Tageslicht sind so die Feinde von allen Getränken mit Aromen. Und dann wirklich großes Glas, viel Eis und auch bei das Mischverhältnis. Also viel hilft viel, stimmt auch nicht immer. Ich bin viel in Bars unterwegs und ich kenne das, wenn mir dann die Barkeeper was Gutes tun wollen, dann habe ich irgendwie 8 cl Gin in meinem Glas und dann kippe ich halt vom Stuhl nach einem Drink. Also ich finde, das Verhältnis von Gin und Tonic ist sehr wichtig. Ja?
Erzähl doch mal, was ist für dich das Verhältnis? 3 cl, 5 cl, 8 haben wir gehört, also, 8 ist wahrscheinlich zu viel.
Also ich bin, wie gesagt, so diese historischen Gin Tonics oder Gin and Tonic sind ja so 1:1. Das finde ich ein bisschen sehr heftig. Also bei mir ist es so, für mich ist ein klassischer Gin Tonic so 4 bis 5 cl Gin und dann so, ja, 10 bis 15 cl Tonic, je nachdem. Ich mag das auch, um mal ein bisschen nachzufüllen. Manchmal hat man, das hängt ja auch immer von der Stimmung ab. Manchmal hat man das Gefühl so, boah, jetzt darf ich mal ein bisschen mehr auf der Gin-Seite landen. Deshalb bin ich auch wirklich ein Fan von dem Surf, dass du irgendwie die 4, 5 cl Gin eingibst und dem Gast ein bisschen Tonic eincheckst und dem dann die Flasche gibst. Das heißt, dann kannst du es selber ein bisschen regulieren. Dann kannst du auch nochmal ein bisschen nachschütten. Vielleicht soll es nochmal ein bisschen leichter werden. Du willst nochmal ein bisschen frische Kohlensäure drin haben. Aber prinzipiell würde ich sagen, so 4 bis 5 cl Gin und ja 12 cl Tonic. Da bist du aus meiner Sicht bei einem sehr, sehr, sehr gut balancierten Gin Tonic.
Und beim Glas ist gesagt besonders groß, also so diese modernen großen Tumbler oder doch eher das klassische schlanke, hohe Gin Tonic Glas?
Na, ich bin eher bei dem schlanken, hohen Gin Tonic Glas mit einer Füllmenge von so 35 cl, also so, es gibt ja auch diese ganz schmalen, diese 0,2 Gläser, aber wenn du so bei 0,3, 0,35 bis maximal 0,4 Liter ist dann fast schon zu groß, aber irgendwo zwischen 0,3 und 0,4 liegt für mich die Wahrheit. Aber das ist auch so mein persönliches Empfinden.
Machst du eher einen Crushed Eis rein oder eher große Eiswürfel in deinen Gin Tonic?
Nein, einer meiner vielen Lehrmeister oder Mentoren meinte immer so, ein Drink ist immer nur so gut wie seine schlechteste Zutat. Und da gehört Eis definitiv dazu. Also Eis muss für mich wirklich, also ich möchte Vollcubes haben, kein Hohleis, kein Crushed Eis. Und im besten Fall ist das Eis doppelt gefrostet. Das heißt, es wird einmal produziert und wird dann nochmal tiefgefroren, damit es möglichst langsam Wasser abgibt, weil ich möchte keinen wässrigen Drink. Das heißt, im Optimalfall bin ich mit meinem Drink fertig und der ist eigentlich fast wie vorher noch voll mit Eis, weil das Eis so kalt und so gefroren war, dass es einfach dem Drink eine gute Kälte gibt, aber wenig Wasser.
Okay. Ja, da kommen wir doch eigentlich schon fast idealerweise zu dem Schlusspunkt, der ideale Gin Tonic. Hast du, das ist immer sehr schwierig, auch in diesem Podcast-Format, aber hast du so vielleicht so 2, 3 Tipps für eher die gängigeren Gins, die man idealerweise mit einem Schweppes Tonic Wasser mischen kann? Vielleicht eins für, ja, es gibt ja verschiedene Schweppes. Fangen wir doch mal an, vielleicht einmal für das Indien. Das Typische.
Also genau für das klassische Indian Tonic würde ich auch immer auf einem klassischen, kräftigen Gin gehen. Das heißt, ich gehe auf einen Tanqueray, ich gehe auf einen Tanqueray 10, ich gehe auf einen Finsbury oder einen Beefeater. Also wirklich so diese klassischen Wacholder-Gins. Ich hab sehr lange für eine holländische Gin-Marke Rutte gearbeitet, auch ein sehr klassischer Wacholder-Gin. Da mochte ich das auch immer gern, wobei da auch für mich auch, und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, jetzt zum nächsten Schweppes-Tonic, das Dry-Tonic, das hat uns ja so in der Bar-Szene auf jeden Fall auch gerettet, weil da wir natürlich, was ich vorhin auch gesagt habe, wenn ich einen Gin habe, der weniger Volumenprozent hat, der nicht so eine starke Wacholdernote hat, dann erschlägt den oft das Indian Tonic auch. Und dafür war das Dry Tonic auf jeden Fall auch als Lösung gedacht. Und das funktioniert für mich da auch sehr gut.
mit wem funktioniert das Dry Tonic deiner Meinung nach ganz gut?
Also wie gesagt, mein wirklich Lieblingsgin, und das liegt aber auch daran, dass ich für den gearbeitet habe und sehr oft in der Destille war, ist der Rote Celery. Das heißt ja, und das ist kein Gin, der nach Sellerie schmeckt, sondern der hat so eine kräutrige Wacholdernote, hat nicht ganz so viel Volumenprozent. Also wie gesagt, so diese modernen Gins, die pegeln sich ja alle so zwischen 42 und 45 Volumenprozent ein. Aber auch da würde ich, wie gesagt, ich bin auch in den moderneren Gins bin ich immer noch bei denen, die dann nicht zu verrückt werden. Weil ich da einfach nicht mit klar komme. Ja,
und nicht so verrückt ist die ideale Überleitung zu dem Herbal Tonic Water.
Ja, das ist ja, wie gesagt, in diesem ganzen Aperitivo-Trend haben wir dann halt auch letztes Jahr ein Herbal Tonic, das heißt auch wieder starke Zitrusnoten, also so ein Gin, was man so gerne an der Amalfi-Küste in Italien trinkt, Rosmarin, Thymian, Oregano, viel Zitrone, die funktionieren natürlich auch, wenn man wirklich diese kräutrigen Noten mag, natürlich mit einem Gin, der so aus der Richtung kommt und so gedacht ist, mit einem Ginsul, mit einem Gin Mare ganz schön. Aber das ist tatsächlich auch ein Tonics, was auch so mit so Aperitivo-Geschichten sehr gut funktioniert, die jetzt gar nicht zwingend ein Gin sein müssen. Aber auch da kann man mal mit dem, wie sagt man, du hast wahrscheinlich viel drüber geredet, was ein Slow Gin ist. aber auch da mit einem Slow Gin finde ich das Herbal sehr, sehr spannend. Oder auch diesen ganzen Pink Gin-Geschichten, die jetzt Kyre Pink Gin zum Beispiel. Tolles Produkt mit dem Herbal. Da fliegt dir der Hut weg.
Zum Abschluss. Wir sind direkt vor der Sommersaison. In NRW haben gerade die Sommerferien begonnen, wo wir die Aufnahme heute aufnehmen. Was hast du für eine Idee für den Sommerdrink des Jahres als Barkeeper?
Reden wir über Gin Tonic oder reden wir
das
über...
Kann auch was anderes sein. Hauptsache, also wenn da kein Schweppes drin ist, würde mich das jetzt wundern, aber da darf auch was anderes drin sein, außer Gin.
Also okay, also es ist so, also mein All-Time-Classic, was bei mir immer geht, ist ein Campari Soda. Also das ist für mich so, den kann man rund um die Uhr und immer trinken, damit bin ich immer glücklich. Aber auch ein bisschen aus unserer aktuellen Range, weil wir relativ ein verrücktes White Peach, also ein Non-Tonic neben dem Wildberry, was so wie so ein Pfirsichtee ohne mit viel Kohlensäure und ohne so viel Zucker, und den mit einem Bourbon und ein bisschen frischer Minze, das ist so das, was mir gerade sehr viel Spaß macht und auch vielen, vielen Menschen hier im Sommer sehr viel Spaß macht.
Dann bedanke ich mich bei dir, Steffen Zimmermann, Brand Ambassador von Schweppes. Vielen Dank für deine Zeit am Wochenende.
Ich danke dir vielmals, es hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, willkommen zum Tasting. Wir haben heute den Windspiel. Wie heißt der denn genau? Heißt er einfach nur Windspiel tatsächlich?
Oder? Ich habe die Flasche vor mir. Ich lese mal vor. Also Windspiel Premium 3 Gin, destilliert aus in Vulkanerde gereiften Kartoffeln. Aha. Also auf jeden Fall schon mal irgendwie was Besonderes. Kartoffeln hat nicht jeder Gin.
Ja, genau. Ist nicht Kartoffeln die Grundlage von Wodka? Ist das nicht Kartoffelschnaps?
Ja, aber Gin ist ja normal.
Geh mal her, die Flasche hier. Die sieht ja schon besonders aus, oder?
Ja, ich meine, die Flasche heißt Windspiel und das Erste, was halt auffällt, ist auf jeden Fall...
Dass da ein Windspiel dran ist.
Ja, dass ein Windhund drauf ist. Achso, ein Windhund. Ja, stimmt. Also das Windspiel ist mir nicht mal aufgefallen so stark. Mir ist erstmal der Windhund aufgefallen auf der Seite.
Okay, aber auf hier der, ist so ein Flasche. Kleines Glöckchen mit so einem Ring dran. Ich weiß nicht, ob das die Sonderedition ist tatsächlich. Das ist ein Geschenk gewesen.
Oh, hast du was Besonderes bekommen.
Ja, ne? Zusammen mit... getreu dem Kartoffelbefehl, was auch immer das schon wieder ist. Kartoffelbefehl hat das garantiert was mit Napoleon oder so zu tun, ne?
Nee, das ist mit Friedrich des Großen. Ich hatte mich im Vorfeld schon mal so ein bisschen angelesen.
Dann erzähl mal was zu dem
Wenn ich das noch richtig weiß, dann hat Friedrich, Friedrich der Große irgendwann den sogenannten Kartoffelbefehl ausgerufen, damit quasi ganz viel Kartoffeln angebaut werden, um eine Hungersnot abzuwenden. Ich meine, das steht auch, glaube ich, hinten auf der Flasche drauf. Also da gibt es so ein bisschen historischen Hintergrund. Friedrich der Große, Vulkaneifel, ne, da kommt dann auch die Kartoffel her entsprechend, die dafür benutzt wurde. Es ist also, hat also einen leicht regionalen Bezug. Eifel ist ja nicht ganz so weit entfernt von hier.
Nö. Erstmal so Flasche, ganz schön. Etikett mag ich eigentlich auch wohl. Hat 47%. Ich finde ja alles, was unter 42 ist, immer schwierig. 47 ist aber schon was. Ne? So,
ja.
Das ist, mal gucken, ob wir was von der Kartoffel merken. Ich finde das so mit dem, mit dieser, ich weiß nicht, ob es die Edition ist, mit diesem Goldring und dem Glöckchen, eigentlich, finde ich, hat was. Und man hört das jetzt, wenn ich hier den Korken wieder drauf mache. Ich habe gerade schon mal aufgemacht für diejenigen, die sich fragen, was das für ein Geräusch war. Als solches, na, ich habe den Preispunkt gerade nicht im Kopf. Das ist vielleicht auch ganz gut. Guck mal noch nicht nach. Lass uns mal eben, ich gieße mir mal hier ein.
Mach mal. So. Einmal bitte rüberreichen, schön. Bitte. Dankeschön. So, sind wir mal so gespannt.
Dann schwenken wir mal ein bisschen und dann halten wir mal die Nase rein. Ui! Na.
Huh.
Ist erstmal Schärfe, Alkohol, ne? Also, das ist das Erste, was reinkommt, ist auf jeden Fall der Alkohol, oder nicht?
Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Also man da kriegt auf jeden Fall was in die Nase, das merkt man sofort.
Da hängt was dran, ja. Was? Was passiert?
Da habe ich wohl zu fest reingerochen, glaube
ich. Da habe ich aber auch gerade beim ersten
Mal. Der kam, der ging tief.
Der kitzelt in der Nase, ja.
Ja, der kitzelt sehr in der Nase. Dass du das Thema Kartoffelschnaps ein bisschen zu ernst genommen hast.
Also, ich finde erstmal. Der Geruch ist heftig und scharf, aber der ist jetzt nicht schlimm. Also es ist kein Fehl, irgendwie kein Fehler drin auf den ersten Blick. Aber das musst du schon wollen, ne?
Aber es ist ja auch keine, jetzt sag ich mal, viele Gins haben ja dann eine florale, irgendwie fruchtig, zitronige, irgendwie alles. Sowas. Ich rieche das.
Aber Wacholder kommt durch.
Ja, man kann das erahnen, aber es ist, man hat ja so ein bisschen, merkt man schon, dass da auch der Alkohol einfach in die Nase steigt.
Aber Wacholder.
Ja, das ist auf jeden Fall.
Was steht da eigentlich über Botanicals drin? Wie viele gibt es denn da? Oder gibt es da gar keine?
Moment. Wacholder, Nelken, Zitronen, Koriander, Lavendel und Zimt.
Ich bin immer auf den Geschmack. Also es kommt jetzt auf jeden Fall, hast du Alkohol.
Ja.
Aber jetzt nicht heftig. Für mich erstmal zum Purtrinken relativ stark. Aber... Ja, Hermann trinkt schon.
Uiuiuiui. Oh. Ui, ui, ui.
Okay, ich glaube, das, was der Hermann gerade meinte, ist, wenn du den runtergeschluckt hast, kommt noch so ein Punch in die Nase, oder? Hattest du das auch?
Ja, das ist so, ja, wie wenn man so einen guten hochprozentigen Stappes trinkt oder so. Das ist gefühlt so, dass beim Abgang das gleiche Gefühl. So, da geht es auch mal so richtig so, das ist so dieses, wenn Leute anfangen, Gesichter zu verziehen, wenn sie einen Schnaps getrunken haben. Also das, so äußert sich das bei ihm genauso.
Also, was ich erstaunlich finde, ist, wie rund und weich der eigentlich im ersten Moment ist und wie sehr der brennt beim Abgang.
Das ist ein Schnaps,
ne, oder?
Ja, ich habe auch
jetzt kommt's gerade, ne?
Ja, jetzt man so richtig schöne Wärme, kriecht so richtig schön in den Hals hoch. Ja, das stimmt. Also, das habe ich auch gedacht, sehr rund am Anfang. Mhm. Wieder erwarten rund, weil also man der Geruch
sehr, genau, war sehr stark, aber der erste Geschmack war wirklich weich rund, aber ja. Nur kurz. Also
genau, dann war eigentlich auch schon wieder vorbei,
dann kam Punch des Alkohols in die Nase hinein.
Genau.
Und dann der warme, brennende Abgang. Also es gibt ja es gibt ja diese Verfechter der Gunpowder Gins, ne? Irgendwie 50% oder wie viel haben die? Nochmal 3% mehr. Ja, ich weiß nicht. Dann wäre ich auch schon fast wieder beim Rum angelangt. Also ich würde dann sagen, irgendwann hat der Gin auch zu viel Alkohol. Dieser ist hart an der Grenze. für mich. Also ganz hart an der Grenze. Aber
also für mich ist das zu viel.
Das ist aber, eigentlich mag ich das ja, das ist ein purer Gin. Das ist jetzt keiner, der irgendwie falsche Versprechungen macht oder der jetzt, das Ding ist weder floral noch Zitrus, noch nussig, noch irgendwas anderes. Ist schon überraschend. Ich glaube, eine sehr gute Spirituose, kann man das so sagen, aber nicht mein Geschmack für Gin.
Also mir ist halt der Abgang viel zu viel, also auch für einen Gin viel zu viel. Ich glaube, wir haben andere Gins ausprobiert mit ähnlich hohem Alkoholgehalt. Dieses waren viel runder, also auch vom Abgang her. Also das ist, weiß ich nicht, also das, da ist er nicht meins. Der erste, wenn sie diesen ersten Moment hätten in die Länge strecken ziehen können und weniger Abgang zum Hinten raus, dann wäre das schon eher so, wo ich sagen würde, ja,
passt. Oder wohliger und weniger brennend, der
Abgang. Ja, meine ich ja. Also wenn dieser erste Moment, dieser, wo du dieses Wiedererwarten, wo du denkst, ach, das geht aber noch und alles, wenn sich das quasi nach hinten raus noch ein bisschen gezogen hätte, ein bisschen weniger krassen Abgang, dass man nicht so diesen Schnappesgefühl hat am Ende, dann wäre das, glaube ich, ganz, ganz interessant. Aber so, also deswegen ist das auch meine Meinung. Also für mich ist das erstmal so, ist das zu viel.
Ja, kannst du in einem Gin Tonic sparsam sein? Ich würde ja bei den meisten Gins empfehle ich ja eher so 5 cl oder gleich hau 6 cl rein und fülle den Rest auf. Das kannst du hiermit nicht bringen. Also hiermit würde ich eher sagen, fang mal so mit 2-3 cl an. Also von daher ist das ein sparsamer Gin. Mhm. Aber ja. Also, Fazit. Kommen wir da schon oder ist das noch zu früh? Haben wir noch nicht alles besprochen darüber. Puh. Macht mich ein bisschen sprachlos, weiß nicht so. Ich bin bei meiner Bewertung, ne? Egal worum es jetzt geht, bin ich so völlig hin und her gerissen zwischen zwei Extremen. Also auf der einen Seite merkt man, dass das ein hochwertiger Alkohol ist.
Mhm.
Das ist jetzt nicht irgendwie ein Billigschnaps oder so, null, ne? Also wirklich ein hochwertiger Alkohol. Aber für einen Gin zu viel. Also für mich jetzt ist das so, der geht ja auch nach oben raus aus seiner, aus dieser Liga der Gins und da ist ein bisschen zu viel Schärfe. Also, und zwar die Schärfe rein vom Alkohol drin. Das ist, ich weiß, ich möchte dem nicht Unrecht tun. Viele lieben das Zeug. Das Zeug soll es nicht abwertend sein. Also viele lieben diesen Gin. Ich kann das auch nachvollziehen. Aber jetzt so für einen richtigen Gin-Liebhaber ist das, glaube ich, nee.
Ja, ist, glaube ich, die Zielgruppe ist sehr spitz, würde ich mal sagen. Ne? Also du hast halt
der ist unter den Top-Gins irgendwie bei Amazon immer auch gelistet. Ne?
Echt?
Fällt mir immer wieder auf. Der ist jetzt, ich weiß nicht, also Top 100 auf jeden Fall, Top 50 denke ich auch noch. Mhm. Und wenn du überlegst, dass wir über 5000 Gins im Angebot haben, dann ist das ja kein Gin, der sich schlecht verkauft. Also es muss dafür ja einen Markt geben.
Okay, ich hätte jetzt gedacht so, weil er insgesamt sehr ausbricht aus dem aus denen, was so ein Gin vielleicht ausmacht. Ne? Dass es viele eher in eine andere Richtung gehen, du hast dieses starke
Abgang. Ich glaube, er bricht nur in einem Punkt aus. Das ist diese zu große Schärfe bei dem Alkoholgeruch. Also also beim ersten Mal reinriechen könnte ein bisschen mehr kommen. Also wenn du schon so viel Alkohol hast, ein bisschen mehr. Und dieser Punch, den es beim Trinken gibt, also in diesen Abgang, oder nee, Entschuldigung, wie beschreibe ich das? Du trinkst und denkst so, hä? Lecker, rund, mild, nussig, ölig, gut. Und dann schluckst du runter und dann denkst du, Alter, habe ich jetzt einen Schnaps getrunken? Und dann ist das wieder weg für einen Moment und dann brennt es.
Aber das Gleiche gilt ja auch fürs Riechen. Also das ist ja ähnlich, also ne, das ist so, du denkst im ersten Moment so, da ist ja gar nicht so viel, was man riechen kann. Und dann gehst du ein bisschen näher ran und dann zack, knallst dir voll in die Nase rein. Deswegen würde ich jetzt halt nicht sagen, dass er nur bei einer Stelle, also bei einer Sache ausbricht, nur beim Abgang, sondern er bricht bei den beiden Sachen aus, weil du hast halt viele
Gins. Aber das hat eigentlich nur was mit dem Alkohol zu tun, oder?
Ja, aber das ist ja, was ich meinte. Es gibt andere Gins, die einen ähnlich hohen Alkoholgehalt haben, aber das halt insgesamt viel runder schaffen. Und deswegen, also ich glaube, also meiner Meinung nach ist das, glaube ich, man muss das mögen, so wie er ist. Ist ein bisschen spezieller.
Magst du mal einmal, wir haben das letzte Mal, haben wir ja den Wanderer Gin getrunken, ne?
Ja.
Du sitzt gerade besser wie ich. Magst du mal einmal zu unserem Gin-Regal gehen und mal einmal gucken? Oder hast du es auf dem Rechner direkt? Wie viel Prozent Alkohol der hatte? Der hatte ja auch ein bisschen mehr, ne? Aber nicht so viel, glaube ich.
Ich bin mal gespannt. Kleinen Moment.
In der Zwischenzeit, wo wir darauf warten.
44,2.
44,2. Ja. Also ja, ich bin so der 43 bis 45 Typ, so merke ich gerade.
Ja. Der ist halt schon eher so im höheren Bereich, 47.
Also der wir haben ja über diese Abgangskurve gesprochen, also diese Achterbahnfahrt, ne? Also du trinkst den sanft. Dann knallt er dir volle Pulle in die Nase, dann ist okay oder auch ganz gut. Und dann brennt er. Das sind auch schon drei. Es kommt die vierte Phase, weil ich habe jetzt noch den letzten Schluck auch noch rausgetrunken. Wir nehmen ja immer nur so ein Pintchen voll, also echt nicht viel. Diese vierte Stufe, das haben nicht viele, die ist wieder okay. Weißt du, was ich meine? Also,
Was ist denn die vierte Stufe?
Also jetzt sozusagen diese vierte, normalerweise hast du nach dem Abgang, ist dann auch irgendwann vorbei. Dann hast du diesen restlichen Geschmack.
Aber ja, okay.
Das ist jetzt nach dem Abgang und noch länger danach, wir reden jetzt schon wieder hier, ein paar Minuten, habe ich den immer noch sehr, ich merke den Alkohol, aber der ist jetzt nicht mehr so störend. Also es ist schon hart, also es ist ein hartes Getränk, 47% Alkohol, aber ist nicht so schlimm. Also ich glaube, mit den richtigen, heftigen, kräftigen Tonic-Wassern, wir haben ja heute den
Tonic-Folge.
Die Schweppes-Folge, ne? Also nimmt das gelbe Tonic, ich weiß, es lieben alle nur das silberne, weil das irgendwie cooler ist und viel feiner abgestimmt, aber hau da mal richtig einen drauf versuch mal sowas, glaube ich, mit sowas wie Elderflower oder so ein Kram. Also ein bisschen.
Mal was Exotischeres probieren.
Exotisch süßer. Ja. Also etwas, was so ein bisschen süßer ist. Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass so diese fruchtigen, bärigen Sachen oder sowas eher nicht, aber irgendwie so Elderflower könnte ich mir. Das wäre, glaube ich, das Tonic, was ich damit mal ausprobieren würde, damit du so ein.
Dann auch ein bisschen weniger Gin, nicht zu viel.
Das genau, einfach weniger so Gin.
In Summe eine runde Nummer
wird. Mit Elderflower Tonic oder sowas aufgießen. Ich glaube, das könnte eine ganz runde Sache werden.
Ja, denke ich auch.
Ich glaube, das wird richtig gut. Aber bedenkt, um jetzt zum Rating so ein bisschen oder so ein bisschen das Gefühl zu geben, bedenkt bitte, muss es denn so ein 47er sein? Und da kann ich nicht einnehmen mit. Den anderen. So, also, naja. Man probiert es mal aus. Das ist ein hochwertiger Alkohol.
Ja.
Rating. Optik. Sag mal was dazu. Wo siehst du den?
Optik von meiner Seite aus so, also mindestens 3-4.
Ich mach mal den Ring wieder drum. Warte.
Genau. Ja,
hilf doch mal, das ist das Windspielgeräusch jetzt.
Ja, das machst du extra.
Also, finde ich.
Also Dekoration, ich finde die Flasche ist stimmig. Ich finde, was auch passt, ist einfach Windspiel, der Name, die Story dahinter, das passt alles zusammen. Ja, also vielleicht eine Sache noch, ich habe es gerade nochmal nachgelesen, ne? Friedrich der Große hatte zwei große Interessen, Kartoffelanbau und die Windhundrasse Windspiel. Das hat sich gerade nochmal geklärt, okay. Ja. Das ist also genau dieser Windhund und daher passt das in Summe natürlich wieder, deswegen also ist jetzt nicht so, also mindestens 4 Sterne, würde ich sagen.
Ja, ich finde auch. Es reißt nicht nach oben raus, aber es ist eine solide, gute, schöne Flasche.
Ja.
So, 4 Sterne wäre ich auch dabei. So, Nosing. Ja. Alter Falter, das ist bei mir echt durch den. Du musst ja, ist ja gefährlich. Du hast ja gerade dich gehört, ne? Ich habe das auch sehr vorsichtig gemacht. Wir haben ja aber auch so ein bisschen, wir haben Nosing-Gläser, die machen das so ein bisschen extremer. Aber ganz ehrlich, der Punch war mir zu hart.
Ja, mir auch. Also Nosing ist bei mir so ein, maximal 2 Sterne.
Ja komm, lass uns mal 2 nehmen, weil es war schon okay, aber es ist echt heftig. Geschmack. Tja.
Also bei mir kommt der nicht über 3, weil der vordere Teil, den finde ich okay, ist gut. Aber dann.
Oder das ist der Abgang, nehmen wir extra.
Ja, ich weiß, aber Das ist aber, das, dann ist er zu kurz. Das schmeckt er zu kurz. So beschreibe ich es so.
Ja. Das ist so ein bisschen, es könnte schon fast ein guter Wodka sein, wo wir wieder bei dem Thema Kartoffel wären.
Ja.
Ja. Okay, bin ich bei dir. Drei.
Okay, drei. Ja, im Geschmack habe ich ja gerade schon mehrfach gesagt. Also mir ist das zu viel. Meins ist es nicht, deswegen.
Geschmack hatten wir schon drei. Wir sind beim,
Abgang. Abgang, meine ich ja. Abgang wäre bei mir höchstens ein Stern. Bei dir ist wahrscheinlich mehr, ne?
Ja,
weil er so lange nachhalt.
Ja, das ist ja das Problem. Eine gute Spirituose. Würden wir jetzt über Wodka reden, würde ich dem 4 Sterne geben.
Ja, aber da steht Gin drauf und nicht Wodka.
Ja. Jetzt würde ich auch einen Gin erwarten. Deswegen kann ich diese 4 Sterne never ever geben. Ich bin da eher. Tja, ich bin dann da auch. Was, wo warst du? Bei einem oder bei.
Ich war bei einem tatsächlich. Ja,
lass uns dir mal 2 geben, komm.
Okay.
Weil es ist ein handwerklich richtig gut gemachtes Produkt, aber.
Ja, muss das halt mögen, ne? Das ist halt so eine. Du hast mich ein bisschen überrascht damit, dass du meintest, dass es in den besten Listen bei den Verkäufen und so weiter dabei ist. Das hätte ich nicht erwartet. Oder
man die machen weiß gutes Marketing. Ja nie, ich, oder wir wissen es zumindest nicht, weil wir uns vorhin auch nochmal darüber unterhalten haben, über unseren eigenen Gin, wie man den vermarkten kann. Ich habe keine Ahnung, wie diese besten Listen irgendwie zustande kommen. Natürlich sind sie auch durch viele Nicht-Gin-Trinker, glaube ich, beeinflusst, weil die ersten beiden Plätze bei Amazon gerade diese bunten Sommer-Gin-Dinger von Tanqueray. Mhm. Muss man halt mögen, ist das nicht was für den richtigen Gin-Kenner, aber darunter, danach kommen ja dann noch andere Gins. Und da sind dann auch immer wieder Gins dabei, die zu Unrecht da oben sind und manche, wo ich mich wundere, dass sie da oben sind, obwohl sie da hingehören. Ich weiß es nicht so genau. Also ich glaube, es gibt so viele Gins im Angebot. Vielleicht darf man das auch gar nicht überbewerten.
Ja.
Gut, dann haben wir jetzt zusammengezählt. Hast du schon gemacht oder machen wir das im Nachgang?
Ja, wir müssen ein Gesamturteil fällen, ne? Also wie viele Punkte wir dem Gin geben würden.
Also für mich hat dieser Gin durch diesen hohen Alkoholanteil, oder nee, nicht durch den hohen, durch die Auswirkungen des hohen Alkoholanteils hat dieser Gin für mich einen klaren Fehler. Das ist mir zu viel. Das ist ein Fehler für einen Gin. Kein Fehler für einen Wodka, ist ein Fehler für einen Gin. Mhm. Deswegen würde ich sagen, leider kann der nicht in den ganz obenen Riegen mitspielen, deswegen. Mhm. Wo haben wir den denn? Wo haben wir denn? Wir haben doch so eine.
Wir haben ja so eine wunderbare Liste, genau. Und wir haben ja 96 bis 100 Punkte, das ist ein außergewöhnlicher Gin. Da ist er auf keinen Fall. Nein, 90 nein. bis 95 ist hervorragend. Nein. 80 bis 89 ist überdurchschnittlich. Nein. Und dann 70 bis 79 sind durchschnittlicher Gin mit wenig Unterscheidungsmerkmalen.
Nein, der ist auf jeden Fall nicht durchschnittlich. Also es tut ihm jetzt weh, aber nee, auch das nicht.
Also dann haben wir noch unterdurchschnittlich und inakzeptabel.
Inakzeptabel, never ever. Ah, das tut mir jetzt echt weh. Aber ich würde ihn tatsächlich unterdurchschnittlich bewerten, wegen diesem Dings. Aber die meisten trinken ja Gin Tonic und trinken das Ding gar nicht pur. Ne? Ja. Von daher würde ich ihn dann in die dritte Stufe hineinpacken.
Ich sehe ihn auch eher bei
einem durchschnittlichen
Gin. Durchschnittlichen Gin, ne? Gin.
Weil er viele Sachen total gut hat. Er ist
solide gemacht. Genau. Das haben wir auch so definiert, dass das dieser Bereich ist. Das ist ein solides Handwerk etc.
Ist aber eine Spezialität, so ähnlich wie beim Wanderer-Gin. Ne? Der hat halt auch, du musst ja Liebhaber sein und dann weißt du es, glaube ich, nochmal mehr zu schätzen. Ja. Dann haben wir, was haben wir für
eine Punktzahl? Zwischen 70 und 79 können wir uns jetzt das überlegen.
Ah, da würde ich dann in die Mitte gehen. 75 oder
so? Ja, dann gehen wir auf 75. Das ist doch super.
Genau, wir reden hier über Punkte. Was tun wir? Wir haben unsere Original-Gin-Punkte. Wir hatten irgendwie so eine Domain noch bei mir rumliegen, die hieß original-gin.com. Schaut da gerne mal drauf. Da veröffentlichen wir all die Tastings, die wir gehabt haben, nochmal in Schriftform zum Nachlesen. Gibt so ein kleines Ranking dazu. Steht auch in den Shownotes. Schaut nochmal original-gin.com. Ja, sind wir jetzt beim Ende, ne?
Genau. Also auf jeden Fall interessant. Hat sich gelohnt, die mal auszuprobieren, einfach zu wissen, woran man ist.
Hermann, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zum nächsten Punkt überzuleiten.
Alles klar. Musik.
So, kommen wir nun zu den Gin News. Als erstes haben wir was Schokoladiges. Und zwar ist es so, dass von Mitte August bis Ende Oktober 2022 das bekannte Rittersport-Knusperstück, das kennt man ja als Rittersport-Rum-Knusperstück, nun auch als Rittersport-Gin-Knusperstück zur Verfügung stehen wird. Das Ganze ist eine limitierte Edition, die, wie gesagt, von Mitte August bis Ende Oktober im Handel erhältlich sein wird. Das Ganze kostet dann 200 Gramm Beutel, 2,49 Euro und enthält im Prinzip die klassische Rittersport-Milchschokolade und in Gin eingelegte Sultaniden- und Haselnusscreme. Das Ganze soll dann charakteristische Wacholder-Nuancen und feine Kräuter-Nuancen haben. Auf jeden Fall für jeden Gin-Fan mal was Interessantes und anderes als der typische Gin. Das Thema der alkoholfreien Gins scheint uns auch jetzt wieder nicht loszulassen. Zumindest poppt es immer mal wieder in verschiedenen News auf. Deswegen habe ich heute auch noch mal zwei Tipps für alkoholfreie Gins, die laut Beschreibung halt etwas Besonderes sein sollen. Deswegen seien diese hier mal erwähnt. Der erste ist der Nona June. Soll ein alkoholfreier Gin sein, der einen relativ komplexen Geschmack hat, 9 verschiedene Botanicals destilliert ist, so eine relativ frische Zitrone und Note haben, duften schwarzen Pfeffer und Basilikum. Und jetzt das Interessante und wurde Zusammenarbeit mit Spitzenköchen und Sommeliers zusammengestellt. Weshalb er halt auch in relativ vielen Michelin-Sternrestaurants serviert wird. Spricht an sich für einen relativ hochwertigen Gin, dürfte also auch geschmacklich dann hoffentlich gut überzeugen. Ich bin mal sehr gespannt, vielleicht kommen wir da mal zu, den zu probieren. Der zweite Tipp hier ist der Lahori Juniper One. Ist auch ein alkoholfreier Gin aus Berlin, der mit 8 verschiedenen Botanicals destilliert wurde, wobei hier eine bestimmte Technik angewandt wurde, die auch bei französischem Parfüm verwendet wird. Also auch hier eine gewisse Besonderheit in der Herstellung. Beide Gins, wie gesagt, alkoholfrei, sollen relativ gut schmecken. Man darf gespannt sein. Auf jeden Fall scheint das Thema alkoholfreie Gins ja immer mal wieder hochzukommen. So wie anfangs der Gin-Boom dafür sorgte, dass im Prinzip jeder seinen eigenen Gin herstellte und quasi wöchentlich neue Gins auf den Markt kamen, so zeichnet sich inzwischen ein immer mehr wachsender Tonic-Boom ab. Das heißt, das, was zuvor mit den Gins passiert ist, passiert nun mit den Tonic-Wassern. Und in Deutschland gibt es zum Beispiel genauso viele Tonic-Wasser, wie es vorher Gins oder Gin-Marken gegeben hat. Das ist natürlich auch ein Zug, auf den die bekannten Hersteller aufsteigen, wie zum Beispiel Fevertree, deren Aktienwert sich hier verzwanzigfacht hat inzwischen. Und auch Schweppes zieht hier mit, indem es natürlich auch verschiedenste neueste Tonics auf den Markt bringt, wie das Dry Tonic Water oder ähnliches. Klar sind hier immer gewisse Trends zu verzeichnen, Zuckerreduktion, das Ganze irgendwie versuchen, so ein bisschen geschmacklich auch in andere Richtungen gehen zu lassen. Man sieht hier einfach, dass Tonic Water sozusagen der nächste Trend ist, der mehr und mehr in den Fokus rückt. Teilweise geht es sogar so weit, dass hier in bestimmte Bartender mit eigenen Spirituosen experimentieren, die einen geringeren Alkoholgehalt haben, um so den eigentlichen Geschmack des Tonic Waters mehr nach vorne zu bringen. Hier sei auch vor allem genannt das Ricardino Tonic oder halt auch das Calix Tonic, was sehr, sehr fruchtig, florale Geschmäcke hat und eigentlich sich sehr abhebt von den typischen Tonic-Geschmäckern. Auf jeden Fall interessant, dass im Prinzip neben dem Gin, der ja doch einiges an Hype erfahren hat über die letzten Jahre oder Jahrzehnte, nun auch das Tonic Water mehr und mehr in den Fokus rückt und hier auch sehr viel experimentiert wird in die verschiedensten Richtungen.
So, wir sind wieder am Ende angekommen, Hermann. Folge 27 für uns, Folge 3. Wie war's?
Gut. Ich fand es mal interessant, dass auch nicht nur der Gin mal so in den Vordergrund rückt, sondern auch das Thema Tonic einfach ein bisschen mehr Gewicht bekommt. Also wir hatten jetzt so das Interview geführt zum Thema Schweppes Tonic. Ich hatte in den News zufälligerweise, war unabgesprochen, ja. auch noch ein Thema, wo es darum ging, dass die Tonics einfach immer mehr in den Vordergrund rücken. Und ich glaube, es ist ganz interessant zu wissen, auch einfach von Hörerseite aus, was sagt ihr zu dem Thema? Wollt ihr mehr zum Thema Tonic, weniger zum Thema Tonic wissen? Ist ja auch nochmal für uns interessant.
Die müssen also sagen mehr, weil das habe ich gar nicht hier, ne? Das habe ich noch um die Ecke. Ja, ich habe es um die Ecke stehen, gar nicht hier drin in der Bar. Ich habe mir tatsächlich die meistverkauftesten Tonic Water aus Europa bestellt. Das sind 17.
Alle 17 direkt,
ich
okay.
Alle 17 bestellt. Kein Sponsoring dahinter. Also ich habe wirklich alle 17 selber bezahlt. Und noch ein, zwei Besonderheiten. Ich habe noch was aus dem Urlaub mitgebracht. Das kannst du, glaube ich, sehen. Von da aus, da um die Ecke steht das. Da so eine lustige Dose. Die soll der absolute Hit sein. Und wir werden uns mit Tonic Wasser auf jeden Fall nochmal beschäftigen.
Das heißt, wir machen jetzt demnächst erstmal Gin-Tastings und dann noch Tonic-Tastings.
Ja, aber Gin-Tonic-Tastings. Ich weiß gar nicht, ob wir die nicht alle mal
einfach mal in einer Folge mal durchprobieren, oder meint?
Wir machen da vielleicht eine Folge nur um diese ganzen, machen wir eine Sonderfolge oder so, machen wir nur um die ganzen Tonic-Wasser, weil
ja, geht auch.
Es wird so viel erzählt und jetzt gerade auch durch das Thema, was Schweppes ja nochmal gesagt hat, ne? Also komme ich eigentlich aus mit den drei wichtigen Tonic-Wassern? Ich persönlich ja, aber ich kenne auch nicht viele. Also ich weiß nicht. Und ich habe auch versucht, übrigens, nicht, dass jemand denkt, der Dietmar, der mag gerne diesen Trappist-Zeug und deswegen hat er nur die Leute von Trappist angefragt. Nein, ich habe tatsächlich die drei führenden Anbieter angefragt. Der eine hat mich auf den Herbst vertröstet, der andere hat dreimal nicht geantwortet und Trappist war hier total nett und freundlich und deswegen haben die den Zuschlag bekommen. Ist auch kein,
also könnten da vielleicht noch mehr Interviews auch kommen Richtung Tonic Water?
Ja, ich hoffe noch auf eins, weil das wird auch immer wieder genannt.
Kannst du schon sagen, wer es ist?
Naja, aber wenn ich das jetzt sage und die kommen nicht oder so, das ist dann auch doof. Ich will die jetzt auch unter Druck setzen, sobald das dann da drin ist, aber das könnte dann noch einen, es gibt da so ein Tonic Wasser aus Berlin, was ja irgendwie bekannt ist, aber mal gucken, vielleicht sagen die ja noch zu, man hat mich auf den Herbst vertröstet, ich hoffe, das funktioniert. Und vielleicht gibt es auch noch so einen kleinen Tonic-Wasserhersteller. Aber ich habe ein paar Sachen gefunden, die sind sehr vielversprechend. Ich habe mir auch diese Shops hier angeguckt. Es gibt ja so einschlägige Gin-Shops.
Wir wollten ja eigentlich nur den Abschluss machen, ne? Du machst jetzt schon die Tonic-Folge hinten dran.
Okay. Ja, wir haben ja heute, Tonic war ja das Thema, oder?
Ja, es ist unabgesprochen ja anscheinend.
Okay, dann und schreibt uns, das hat der Hermann ja schon gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr über Tonic Wasser wissen wollt. Also es wäre, hat mich erstmal angefixt, das Thema, habt ihr jetzt gehört. So.
Alles klar.
Was hatten wir noch? Wir haben den Windspiel gehabt.
Ja, spannender Gin.
Ja, ne? Der ist anders. Also
anders.
Weil er anders ist, hat er auch nochmal extra Punkte bekommen, als er normalerweise bekommen hätte. Und ich glaube, in so eine gute Sammlung gehört so ein Gin, aber. Oder?
Ja, so nach dem Motto, dann kann man auch mal so das gesamte Spektrum einmal aufzeigen. Ja. Von bis. Und von dann bis. Hat man auch mal was habe ich ja auch vorhin gesagt im Tasting, also ein bisschen was aus der Reihe.
Genau, weil es kommt ja immer wieder, ne, wenn du Gin-Kenner bist, dann kommen immer wieder Leute rein, so, ah, zeig mal was ganz Besonderes oder so. Und die haben so, ah, wir haben alles, ne. Da kannst du dir mal so ein Glas pur geben und dann gucken wir, ob die ruhig werden. auf jeden Fall kann es ein lustiger Abend dann werden. Die
werden, ne? Auf jeden Fall ruhig.
Wenn sie den dritten davon aufhaben. Okay, ja, alles wir klar. Sind durch, glaube ich. Folge 27. Ich freue mich jetzt schon auf Folge 28.
Alles klar, bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Come fly with me, L Bart, Dry Aviation Gin, the mother of the aviation cocktail. L Bart, true small batch gin, with only 204 bottles produced a year. Featuring unique labeling, bottling, and more. Learn more at l-bart-gin.com. Please drink responsibly.